wird. Ich möchte heute Morgen wieder 1. Petrus aufschlagen. Ich habe aus Versehen eine kurze Serie angefangen, 1. Petrusbrief. Letzte Woche habe ich so, oder vor 2 Wochen war das, mit 1. Petrus 1, habe ich wirklich so angepackt, dass ich denke, ist für uns als Gemeinde ein guter Brief für uns. Und zwar, warum 1. Petrus? Petrus, der Jünger Jesu, der erste Vorstand war quasi, in dem 12. Jünger, war der Leiter von den Jüngern und hat auch viele Fehler gemacht und schreibt uns einen Brief sehr direkt mit seinem Art, der uns hilft. Warum jetzt in dieser Zeit ist dieser Brief hilfreich? Weil dieser Brief vielleicht vor allem anderen in dem Neuen Testament vielleicht geht um Leid. Es geht um Versuchung. Es geht um Not, die wir haben. Und wenn wir schauen zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 11, spricht er von Jesus, dass er gelitten hat. In Kapitel 2, Vers 19 und 20 sagt er, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Auch in Vers 21 hat Jesus gelitten. In Kapitel 3, Vers 14 sagte er, diese Geschwister, wir dürfen hier sehen, was diese Geschwister erleben musste, damit Petrus diesen Brief geschrieben hat. Und er sagte in Vers 14, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Und so weiter, Kapitel 4 auch, so mehrmals kommt das Wort Leid, Versuchung, Not, Probleme vor. Hast du heute Leid? Weißt, manche von euch haben körperliche Leid, Schmerzen. Vielleicht das Schlimmste ist seelische Leid. Vielleicht finanzielle Not. Ich weiß, es fängt langsam an mit Kurzarbeit und ja, Gehalt ist dann wenig, Arbeitsstelle finden, schlechte Aussicht, seelische Leid vor allem, Sorgen um Kinder, Sorgen um sich selbst und anderen in der Familie. Leid ist etwas, das wir alle erfahren. Und entweder heute bist du in Versuchung oder in einer Leitsituation oder warst du, bist gerade rausgekommen oder es wird vielleicht in nächster Zeit kommen. Und so, wie gehen wir damit um? Petrus gibt uns von Gott inspiriert genau das, was wir brauchen in diese Leid. Und was wir gesehen haben in Kapitel 1 von 1. Petrus, ist das kurz zu wiederholen. Ich hoffe, dass der PowerPoint okay ausschaut. Ist ein bisschen komisch mit der Formatierung, aber es lebe hoffnungsvoll in diesem Leitsituation, in dem wir stehen, mit ja, dem Geld oder mit Kraft oder mit Familiensituationen. Du hast eine feste Hoffnung. Und in Kapitel 3, 1, Vers 3, er sagte, wir haben eine lebendige Hoffnung. Das heißt, deine Zukunft sieht nicht dunkel aus, sondern deine Aussicht ist absolut, vollkommen, schön und gut. Das ist Gottes Nachricht für uns heute. Es ist eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht nur ein Fakt oder Tatsache, dass etwas, das kommen wird, sondern es ist auch etwas, das geschehen ist. Weil Jesus Christus ans Kreuz gelitten hat, begraben ist und auferstanden ist. Deine Hoffnung ist in nicht nur eine Nachricht, aber es ist in einer Person. Es ist in Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und diese Hoffnung ist da, damit wir hoffnungsvoll leben können. Weil wir eine feste Zuversicht haben. Nicht nur, ich hoffe, dass es besser sein wird, sondern es ist fest. Genauso fest, wie Jesus lebt, ist deine Zukunft hoffnungsvoll. Lebe hoffnungsvoll. Aber du sagst, ja, ich weiß das, aber momentan bin ich immer noch in Not. So, ich muss mich um meine Sachen kümmern und wir sind wirklich, wir leben oft, habe ich auch mal erlebt. Man ist dann schwach in der Versuchung, weil man versucht, sich zusammenzureißen in der Not. Man lebt in Angst. Man lebt, versucht, das alles zu organisieren, damit wir das, die Kontrolle halten können über die Not, über die Situation. Und was oft kurz kommt, ist, dass wir zu Gott schauen. Und deswegen sagt er in Vers 13, er sagt, sei nicht schwach, verstecke dich nicht, sondern stattdessen, Vers 13, lebe ernst. Er sagt es so, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Wir haben letzte Woche ein Bild gehabt, weiß nicht, ob ich es da drin habe, Dinge habe ich weggemacht. Aber damals haben sie so ein langes, wie heißt das, Gewände oder Gewand getragen, okay? Und dann, wenn sie laufen wollten, haben sie das hochgemacht, zusammengewickelt und gebunden, damit die Beine frei laufen können, damit sie dann laufen konnten. Aber stell dir vor, mit einem langen Gewand einen Marathon zu laufen. Okay? Du wirst nicht lang gehen. Die Ausdauer ist nicht da. Du musst die Lenden dann zusammenbinden. Was er hier sagt, umgürte die Lenden eure Gesinnung. Weil oft sind unsere Gedanken, wir haben einen vollen Gewand, den wir tragen, okay? Es gibt so, ja, eine Jacke und ein das und jenes und wir können gar nicht vorwärts gehen, weil wir haben so viele Sachen an in unseren Gedanken, okay? Unsere Gedanken sind belastet. Versteht ihr, was ich meine? Passiert uns allen, okay? Man ist belastet. Zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Nachricht gelesen habe. Und dann in dem Moment ist meine Gedanke so belastet, ich bin nicht frei zu denken, was eigentlich in dem Moment brauche zu tun, weil ich meine Gesinnung eigentlich losgelassen habe. Er sagte, umgürtet die Lenden eure Gesinnung und hofft völlig auf die Gnade. Das heißt, wir wenden unsere Augen zu dieser Hoffnung und weg von die vielen Ablenkungen, die uns belassen und zurückhalten. Das ist Gottes Rat für uns in dieser Notsituation, was auch immer wir haben. Und drittens, überraschenderweise sagt er, lebe anders. Lebe anders. Er sagte, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eure Unwissen einherrschen, das war damals, sondern jetzt sagt er, seid heilig, denn ich bin heilig. Lebe anders. Und viertens, lebe für anderen. Also ich überlege mal, wenn ich das lese, vor allem Punkt 2, 3 und 4, das ist nicht, was wir denken in Versuchung. Wir denken, okay, ich muss mich entspannen und lebe für mich, damit ich das schaffen kann. Nee, umgürtet ihr denn deine Gesinnung. Lebe anders, seid anders aus der Welt. Passt euch uns nicht das an, was der Welt ist. Und lebe für anderen. Manchmal ist das Beste, dass wir dann, statt einfach an uns zu denken in unserer Versuchung, sondern dass wir, wie Jesus sagt, denken wir an anderen. Deswegen sagt er in Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt haben, so liebt einander. Anhalten. So, wir halten zusammen in dieser Versuchung. Wir brauchen einander. Und was für ein Segen ist es, zusammen in der Versuchung zu sein und nicht allein das Versuchen zu stemmen. Nun, es gibt noch einen, was wir letzte Woche nicht betrachtet haben. Das ist eigentlich das Thema heute. Weil eigentlich, wir sind bei Kapitel 2. Und Der vierte, fünfte ist, was wir brauchen in dieser Not. Wir brauchen, wir spüren, wir sind schwach. Und wir brauchen Stärkung. Und was Kapitel 2 uns sagt, ist, Gott möchte, dass wir in dieser Versuchung wachsen. In der Versuchung wachsen. Wachstum ist das Thema in Kapitel 2. Und es gibt hier zwei Bilder, den Petrus uns gibt. Und ich möchte das vorlesen, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Und guck, ob du auch das Bild sehen kannst, die zwei Bilder, die ihr benutzt. Die erste sind erste drei Verse und dann Verse 4 und weiter. Und wir werden sehen, Gott möchte, es ist Gottes Wille, dass du in der Versuchung wächst. Im Glauben wächst. In Jesus wächst. Wir denken, okay, ich wachse, wenn es alles gut läuft. Nee, in der Versuchung will Gott, dass du auch wächst. Kapitel 2, Vers 1. Sagt Petrus, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Das ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Dass sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht barmherzig empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Habt ihr die Bilder gesehen? Es gab zwei Bilder. Die erste Bild haben wir gesehen, spricht er von Milch. Und das zweite Bild war ein Gebäude. Und die zwei Bilder reden von Wachstum. Eins ist unser persönliches Wachstum, dass wir jeder Einzelnen in Jesus wächst. Und dann das zweite spricht mehr von das Zusammenwachsen. Spricht er über das Gemeinsamwachsen aus Gemeinde. So, die beide. Persönliches Wachstum in Jesus und gemeinsam wachsen in ihm. Diese Bilder sind ganz unterschiedlich. Einige von euch haben Kinder gehabt. Wir haben vier Kinder gehabt. Und wenn nur zwei, wir haben die immer noch. Und wenn sie klein waren und erst geboren waren, ich glaube, einfach die größten Sorgen, es gibt viele Sorgen, die neue Eltern haben, aber einfach den größten Sorgen, den ich in meinem Kopf nur in Erinnerung habe, vielleicht habe ich die andere vergessen, okay, aber ist, wenn wir zum Arzt gehen mit dem U1, U1 und U2 Untersuchung oder so und der Arzt sagt, ich muss dir sagen, dein Kind wächst nicht. Das ist einfach das Schlimmste, was du hören kannst. Aber wir wissen, das ist natürlich, was Gott haben will. Wir haben zu schaffen, damit wir wachsen, damit wir reif werden, damit wir volle Mannesreife erlangen. Es ist nicht anders als Gläubigen. Und Gott möchte, dass du und ich, dass wir wachsen, dass wir geistlich wachsen. Das Problem ist, dass manchmal es ein Problem gibt, vielleicht eine Essstörung. Und das kann man hier nennen, die ersten drei Verse. Hier hast du jemanden, der eine geistliche Essstörung hat. Er sagte, dass wir wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch sein sollen, damit er durch sie wachset zur Rettung. So, wir müssen begierig nach dem Wort sein, nach der Milch, damit wir wachsen. Aber vorher sagt er was, das wichtig ist. Und zwar den Befehl. Legt nun ab alle Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder. Wir sehen diese Voraussetzung, damit wir im Glauben wachsen können. Und manche Christen haben eine Essstörung. Sie haben keinen Appetit nach Gottes Wort. Und dann vielleicht lesen sie es gar nicht. Haben keinen oder wenig Kontakt zu Gottes Wort. Das ist eine Essstörung. Petrus, durch Inspiration des Heiligen Geistes, sagt uns, was wir zu tun haben. Okay, wenn du zum Gottes Wort kommst, vorher leg diese Sachen ab. Ist ganz einfach, da muss man nicht viel erklären. Legt ab die Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder. So, was sind diese Sachen? Kurz beschrieben: Bosheit, Widerlichkeit, Gehässigkeit, könnte man das auch übersetzen. Trug, List, Unehrlichkeit, Lügen. Heuchelei, Maske tragen, das ist das Wort Hypocrisis. Das ist das Wort für, das kennst du, okay? Im Portugiesischen ist es auch ähnlich, so Hypocrite, so eine Maske. Vielleicht habe ich ein Bild von einer Maske hier. Damals, okay, haben die Masken getragen. Wenn Sie das Wort gehört haben, das war das Wort Maske drin. Okay, nicht eine Maske wie, wie wir heute getragen haben. Okay, aber eine Maske, die deinen Emotionen oder deinen echten Absicht versteckt. Okay, es ist ein Maske. Und das haben sie beim Schauspielen. Beim Spielen im Theater benutzt, damit man schildern könnte, ich bin ein glücklicher Schauspieler oder ich bin ein böser Schauspieler, okay? Oder ich bin listig oder ich bin, ja, was auch immer. Okay? So haben die getragen, so eine Maske getragen. Paulus sagt: Legt nun ab alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei, die Maske tragen. Und Neid, okay, dass wir auf anderen neidisch sind. Wenn es anderen gut geht, hast du ein böses Herz oder böse Gedanken. Mann, warum hat er das bekommen? Warum ist es so für sie gut und für mich nicht? Neid. Oder auch übles Nachreden, dass die Worte dann, dass sie benutzen, wenn wir diese Bosheit in unserem Herzen haben. Paulus sagt zu dieser Gemeinde: Leg nun das ab. Sonst könntest du eine Essstörung haben. Und du liest in Gottes Wort und es bringt nichts. Bei den Herzen voll von dieser Bosheit. Es ist interessant, wie Gott diese fünf Sachen haben alle mit anderen Menschen zu tun. Bis mir vielleicht die erste nicht, aber auch die. Warum ist Gott so wichtig, diese Beziehungen? Das ist was wir von Jesus gehört haben. Die größte Gebote. Erste ist: Lieb dem Herrn und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du, als Johannes sagt, ein von den anderen Jüngern Jesu, wenn du deinen Bruder nicht liebst, dann liebst du Gott nicht. So, wenn wir Hass in unserem Herzen haben für jemanden, wenn du Greuel hast für jemanden, Bitterkeit, dann sei nicht überrascht, dass du wenig von Gottes Wort bekommst, wenn du liest. Das bedeutet nicht, dass es nicht andere Sachen gibt, die uns verhindern, Gottes Wort zu verstehen. Aber Paulus nennt das, weil anscheinend diese Gemeinde das gebraucht hatte. Vielleicht haben sie auch weniger Appetit gehabt für Gottes Wort. Er sagte: Leg diese Sachen ab. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach dem vernünftigen, unverfälschten Milch. Bist du in dieser Corona-Zeit, in deiner Versuchung, was auch immer, nicht nur Corona, sondern andere, es gibt andere Leid als nur Corona, okay? Weiß ich, viele von euch haben verschiedene Sachen. Merkst du, dass dein Appetit nach Gottes Wort so nachlässt? Woran liegt das? Ist nicht Gottes Schuld. Okay? Es liegt bei uns. Weil unsere Herzen verlaufen. Unsere Gedanken sind irgendwo anders. Wir haben Appetit nach anderen Sachen. Oder vielleicht in den Beziehungen ist was ein Problem. Gott sagt, er möchte, dass du begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch bist, dass ich auch, damit ihr sie, damit durch sie wachse zur Rettung. Man kann immer, auch wenn du das merkst, hey, der Appetit fehlt, bete zu Gott, dass er dir zeigt, woran es liegt. Oder dass du diesen Appetit wieder gibt. Und wir können auch gern mit den anderen reden. Das ist immer eine Hilfe. Habe ich auch oft mit meinem Pastor, als ich junge Erwachsene war, können immer mit anderen reden, sagen, hey, ich möchte, dass meine stille Zeit mehr bekomme, mehr Gewinn hat. Können wir gern darüber reden, weil jeder hat so eine Zeit. Und da können wir einander auch helfen. So, hab Hunger nach Gottes Wort, dieses persönliches Wachstum in Jesus. Aber Gott sei Dank, wir sind nicht allein gelassen, dass wir einfach allein wachsen in dieser Welt, sondern es auch, dass wir gemeinsam, oh, da ist ein Bild, sorry. Wusste ich nicht, dass es da ist. Das sind nicht eine von unseren Kindern, das war vom Internet. Aber da haben wir ein schönes Bild, wie wir dann von Jesus die Nahrung bekommen, von seinem Wort, was wir brauchen in unserem Leben. Es ist so schön, wie Gott das so uns so schön versorgt hat. Zweitens, gemeinsames Wachstum in Jesus. Gemeinsames Wachstum in Jesus. Die Frage ist, okay, so ich soll eine Bibel lesen, aber was hat das mit Jesus zu tun? Ich kann sagen, es hat alles mit Jesus zu tun. Schau an dieser Stelle, es sagt uns auch, dass wir begierig nach dem unverfälschten Milch, damit er durch sie wachse zur Rettung. Und dann sagt er, Vers 4, zu ihm kommend. Das heißt, wir kommen zu Gottes Wort, wir kommen zu der Milch. Und er sagte, zu ihm kommend. Wenn wir in die Bibel lesen, wir lesen nicht nur die Worte, nicht nur ja, etwas akademisch zu verstehen, sondern wir kommen, um Jesus zu begegnen. Unser letzten Gottesdienst in Nürnberg, in der Muttergemeinde, vor fast 4,5 Jahren jetzt, oder knapp 4,5 Jahren, habe ich unsere Geschwister in Nürnberg ermutigt mit dem Wort, was ich immer wieder auch brauche, dass unsere Beziehung zu Jesus ist nur so gut wie unsere Beziehung zu seinem Wort. Deine Beziehung zu Jesus, meine ich dein Wachstum in Jesus, ist nur so gut wie deine Beziehung zu seinem Wort, weil er durch sein Wort zu uns redet. Deswegen sagt Petrus, zu ihm kommend. Und das ist, was wir suchen. Wir wollten seine Stimme hören. Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme. Wo ist seine Stimme zu hören? In seinem Wort. Wir kommen zu ihm. Nun, wir kommen zu ihm jetzt, wir kommen zu ihm nicht nur aus Milch, sondern wir kommen zu ihm jetzt aus einem Stein. Aus einem lebendigen Stein. Ja, jetzt müssen wir unser Bild ändern, okay? Nicht mehr ein süßes Baby mit Milchflasche in der Hand, sondern jetzt sprechen wir von einem Gebäude, ein Tempel, eine Struktur. Und diesem Stein Jesus, sagt er an dieser Stelle, wir werden nicht die ganze Stelle betrachten, aber einen Überflug geben, aber Er ist der Eckstein. Jesus ist diesem Eckstein. Und es, wenn wir an Steine denken, denken wir, ich wollte eigentlich einen Stein bringen heute, habe es vergessen, okay. Aber wenn du einen Stein hast und ich hier das hinlege, dann normalerweise bleibt es da die ganze Zeit, ne? Es ändert sich nicht, es bleibt, es sitzt, oder? Wir hoffen auf diese Gebäude, dass die Steine so bleiben, gell? Das wäre gut so. Aber dieser Stein, Jesus, ist lebendig. Okay? Dieser Stein ist lebendig. Okay? Kannst du dir vorstellen, ein Stein, der lebt? Dieser Stein lebt. Und wir kommen zu diesem lebendigen Stein. Nun, warum kommen wir zu diesem Stein? Weil Gott diesem Stein gebilligt hat, kostbar gefunden hat. Er ist der, den wir brauchen. Nun, der Jesus ist der lebendige Stein, und das klingt so, okay, schön, Jesus ist der lebendige Stein, aber jetzt sagt er etwas ganz Interessantes. Er sagte, du bist auch ein Stein. Okay, so haben wir den Wechsel gemacht von Milch, Baby und Milch, jetzt zu Steine. Hier ist Jesus, er ist der Eckstein. Der Bezugspunkt, der Anhaltspunkt, der Befestigung, das Fundament auch. Und jetzt sagt der Petrus, hey, und ihr Geschwister, ihr seid auch Steine. Und wie Jesus lebendig ist, du bist auch ein lebendiger Stein. Kannst du dir vorstellen? Diesem, wir glauben, wachsen in Jesus, und jetzt sagt er, wir sind aber ein Gebäude, ein Stein allein. Wie sagt er, was haben wir gesungen? Ein Stein allein bleibt allein oder irgendwas in Richtung, haben wir es gesungen, ne? Okay. Diese Steine sind nicht allein zu lassen, irgendwo bei einem Bach schön sind zu legen, sondern diese Steine so in einem Struktur zusammen ein Gebäude bauen, ein Tempel bauen. Und wir sind diese lebendigen Steine. Gott weiß, was wir in unserer Versuchung, in unserer Not brauchen. Und er sagte, vergiss nicht, dass du ein lebendiger Stein bist in diesem Haus von Gott gebaut, ein geistliches Haus. Dieses Haus, warum brauchen wir ein Haus? Was macht ein Haus? Schützt, okay? Geborgenheit, weil du da wohnst, ne? In dem Haus, okay? Sicherheit, genau, okay? Genau. Und wenn wir auch denken, Gott baut dieses Haus, wie Gott den Tempel gebaut hat in Israel, hat er das gebaut, damit wer darin wohnen konnte. Wollte Gott nicht in seinem Tempel wohnen? Wollte er nicht unter seinem Volk wohnen? Und Gott baut die Ortsgemeinde, er baut seine Gemeinde, damit er da darin wohnen kann. Ein heiliges Haus, ein geistliches Haus, Entschuldigung. Und er sagte, wir sind auch ein heiliges Priestertum. Und wir müssen sagen hier, okay, er hat schon gedacht, wir sind Steine, aber jetzt sagte, wir sind ein Priestertum. Okay? Er wechselt schon die Metaphern ein bisschen, okay? Weil die Metaphern ein bisschen ausgedehnt wird. Ein bisschen weiter. Hey, ihr seid nicht nur Steine, ihr seid auch Priestertum. Was macht den Priestern im Tempel? Sie haben gedient. Wir haben Gott gelobt. Wir sind ein heiliges Priestertum. Das ist seine Gemeinde. Um geistliche Opfer darzubringen, um Gott zu verherrlichen. Das ist alles, was der Zweck, die Gott gegeben hat, dass wir als lebendige Steine diesem Haus zusammen machen, dass er das baut durch uns. Ich sage euch, es hat. Die sind so große Wahrheiten, aber ich will, dass wir einfach verstehen, dieses Wachstum in Jesus ist nicht nur etwas, das man allein macht, sondern dass wir gemeinsam als lebendige Steine, als heiliges Priestertum, diesem geistlichen Opfer darbringen. Nun, diesem Dar Opfern sind nicht die, um unserem wie Sündopfern im Alten Testament, sondern diese Opfern waren Anbetungsopfern. Wohlgefällige Opfer, einfach, was wir aus freien Herzen zu ihm bringen. Und das dürfen wir mit Teil daran haben. Zu ihm kommend, zu diesem Eckstein, Jesus Christus. Ich glaube, ich habe Fotos von Ecksteinen. Ein Eckstein schauen. Der Eckstein ist im Mittelpunkt. Der Eckstein ist der Bezugspunkt. Er gibt dem Halt, dem ersten Leitprinzip, die Orientierung. Er verbindet uns auch zusammen. Dieser Eckstein, das ist unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir wachsen, es ist nicht für uns, sondern es ist, damit wir in ihm wachsen, gemeinsam. Ich finde der Eckstein-Prinzip so ein schönes Bild für uns als Gemeinde. Es geht alles um ihn. Und in dieser Versuchung ist es auch eine Hilfe. Nun zum Schluss ist die Frage, das ist auch ein Eckstein, ist die Frage, wie reagieren wir auf diesen Eckstein, diesem lebendigen Stein? Und zum Schluss, er sagt, dieser Eckstein, Jesus Christus, ist schon gelegt, schon platziert. Die Frage ist, wie stehen wir zu ihm? Wie reagieren wir auf ihn? Das ist ganz hier zum Schluss. Und ich muss aufpassen, wenn ich sage, dass ich zum Schluss komme, dann soll ich nicht noch 20 Minuten reden, okay? Dann kriege ich Ärger, gell? Das ist ein bisschen Enttäuschung. Also muss ich aufpassen. Ja? Aber hier ist die Frage, wie reagieren wir auf Jesus? Zum Schluss, er sagte, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Glaubst du wirklich an diesem Eckstein? Nicht nur theoretisch, ja, ist ein Eckstein da, sondern ein Glaube, der wirklich daran glaubt, dass es wirklich die Wahrheit ist, richtet sich auch danach. Glaubst du wirklich an diesem Eckstein? Sagt Petrus, wirst du nicht zu Schanden werden. Er enttäuscht dich nicht. Dieser Eckstein enttäuscht dich nicht. Es ist nicht ein bisschen schräg, sondern es ist genau richtig. Und du kannst dich 100% auf ihn verlassen. Aber vergiss nicht, dieser Stein ist schon gelegt. Du kannst es nicht sagen, naja, es gefällt mir, dass Jesus das so sagt, dann ändere ich das ein bisschen, dem Stein, damit es mein Leben besser passt. Nein, nein, es ist schon gelegt. So die andere, es gibt nur eine andere Möglichkeit. Entweder glaubst du so an ihm, richtest du ihm nach ihm, oder sagt Jesus, es ist dir ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, ich spreche von Ungläubigen hier, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Wir müssen verstehen, wenn wir uns nach Jesus Christus richten, wir werden erwarten, müssen verstehen, dass die anderen nicht das so annehmen werden. Das wird für denen ein Anstoß. Jesus ist für sie ein Anstoß. Die Botschaft ist für einen natürlichen Mensch nicht schön, sondern anstoßend. Auch wenn wir es in Liebe weitergeben. Und ist das so uns in Ordnung, dass es so ist? Unser Ziel ist, unser Leben nach Jesus zu richten. Und er durch Gebet, durch seine Gnade, bringt auch anderen, wo es ein Anstoß ist, zu sich selbst. Wir beten regelmäßig, so vielen unserer liebenden Menschen, Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Aber wir wollen auch, dass sie diese Liebe von Jesus erfahren. Und bis dahin, vielleicht wird es ein Anstoß sein. Es war für uns auch so, oder? Bevor wir zu Jesus gekommen sind. Aber sind wir bereit, auch wenn wir diesen Anstoß selber erleben, das anzunehmen? Und dass wir sagen, ja, Herr, ich folge dir nach. Wir sind ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um wohlgefällige Opfer ihm zu bringen. Und wir wachsen zusammen, gemeinsam in ihm. Lasst euch auch als lebendige Steine aufbauen. Lasst uns diesem vernünftigen, unverfälschten Milch sein Wort trinken. Und lasst uns staunen, wie er Wachstum in jeden von uns persönlich schenkt und wie er anderen auch zu ihm zieht. Bist du Untersuchung in Not? Schau zu Jesus. Leg ab diese Sachen, die das Essstörung verursachen. Sei begierig nach seinem Wort und lass dich aufbauen zu einem lebendigen Haus zu seiner Ehre. Wir wollen beten. Jesus Christus, du bist so gnädig. Du bist so groß. Wir staunen an deine Liebe zu uns. Dass du uns auch mit bildlicher Sprache uns sagst, wie wir auch im Glauben wachsen können. Wir wollen Herr der Gemeinde sein, die wachsen, die von dir lernt. Lass uns, Herr, lebendige Steine sein. Dein Wort gern zu hören, begierig danach zu hören, unser Leben auch danach zu richten. Und danke für die Gnade, die du uns schenkst, es auch zu leben. Bete, Herr, dass du uns ermutigst heute, dass wir die Freude in dir haben werden, in der Versuchung, nicht trotz der Versuchung nur. Und Herr, lass jede diese Ruhe in dir durch dieses Wachstum erfahren. Wir beten durch Jesus Christus. Amen.